Domradio Podcast. Hören und sehen Sie Domradio wo und wann Sie wollen. Mit den Domradio Podcasts können Sie sich Ihr Programm selber zusammenstellen. Einfach im Internet unter domradio.de auf unser Podcast-Angebot klicken und die Lieblingssendung abonnieren. Domradio. Wo und wann Sie wollen.
Es war der Blick eines Kindes, der alles veränderte im Leben von Meinolf Wacker. Ein Kind, das in einen Granatbeschuss in Sarajevo gerät, live von einem Kameramann gefilmt. Für Meinolf Wacker war klar, dass Gott ihn mit diesen Kinderaugen ruft. Wenig später bricht er mit fast 30 Jugendlichen zu einem ersten Workcamp in ein vom Krieg völlig zerstörtes Land auf. Das war 1996. Seitdem sind unzählige Camps gefolgt und bis heute ist die Arbeit mit Jugendlichen eine Leidenschaft von Pastor Meinolf Wacker. Betonung auf eine, denn Meinolf Wacker hat viele Projekte, die er leidenschaftlich lebt und voranbringt. Die können wir ganz sicher nicht alle heute anschauen, aber einige. Und ich hoffe, die wichtigsten schon. Herzlich willkommen, Meinolf Wacker. Herzlich willkommen, alle, die eingeschaltet haben, am Mikrofon Angela Krumpen. Im Domradio die Sendung Menschen, heute mit Pastor Meinolf Wacker. Das ist fast alles, was wir wissen. Und am Anfang im Fragebogen, Meinolf Wacker, stellen Sie sich selber vor. Deswegen bitte, Alter?
52 Jahre.
Beruf?
Katholischer Priester.
Berufung?
Ich bin geboren, um das Wort des Evangeliums zu leben.
Okay. Mein Vater hat mir?
Also eine ganz große Warmherzigkeit und Liebe mit auf den Weg gegeben.
Von meiner Mutter habe ich?
Ein ganz weites Herz, in dem im Grunde jeder Mensch vorkommen kann.
Ein Zwilling zu sein bedeutet?
Die coolste Berufung zu starten, die das Leben einem gibt.
Ich hatte so eine schöne Kindheit, weil?
Ich am Waldesrand groß geworden bin, wo wir ganze Felder und Bereiche hatten, in denen wir wirklich als Kinder uns ausprobieren konnten.
Wenn ich als Kind gestottert habe, wollte ich am liebsten?
Ganz groß sein und allen zeigen, dass ich es doch kann.
Priester wollte ich werden, um?
Menschen eine Idee zu geben, was uns wirklich zum Glück im Leben bringen kann.
Am Ende des ersten Sommers nach dem Abitur war mir, als ob ich
aufgebrochen bin in ein Leben, was ich noch nicht kannte, aber wo ich voller Abenteuerlust reingegangen bin.
Okay. Das hatte ich jetzt anders in Erinnerung, das vertiefen wir gleich. Im Priesterseminar musste ich
mich an ganz viele Menschen gewöhnen, die ganz anders getickt haben als ich. Und das war und bleibt eine große Herausforderung, der ich mich gerne gestellt habe.
Als ich Hans Stapel traf,
ist in mir eine Freude aufgebrochen, die bis heute nicht weggegangen ist.
Mein Weg wurde mir klar in dem Moment, als
ich das Evangelium entdeckt habe, als eine Botschaft, die so tief greift und so froh macht, wie ich das vorher nicht geahnt hätte.
Ganz sicher, dass ich meinen Weg so gehe, wie ich ihn gehen will und wie Gott will, dass ich ihn gehe, war mir erst auf einem Berggipfel, als?
Als ich das Pfingstfest Anfang der 80er Jahre des letzten Jahrhunderts dort ganz alleine verbracht habe, und im Angesicht einer flackernden Kerze der eigenen Seele nochmal gefolgt bin und verstanden hatte, dass in meinem Herzen schon mehr klar war als in meinem Kopf.
Ich konnte Gottes Ruf in den Augen eines Kindes sehen, weil?
Weil ich eine so große Not im Herzen von Sarajevo direkt im Krieg via Fernsehen gesehen habe und gespürt habe, auf diesen Ruf und auf diese Not in diesem Kind musst du antworten, da ruft dich ein anderer.
Frieden kann es nur geben, wenn
wir als Menschen wirklich im Gesicht des anderen die Schwester oder den Bruder sehen.
Heute waren dort viele Jugendliche, In Sarajevo, weil?
Wir uns auf den Weg gemacht haben, miteinander für eine Kultur des Friedens zu leben.
In einer Vita Communis mit dem Pfarrer Bernhard Narke lebe ich, um?
Um das Versprechen Jesu einzulösen, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen, und um das immer vertiefter zu lernen.
Weltjugendtage sind für mich?
Wie ein Fokus der Kirche, wo der Ruf von Papst Johannes Paul II., ich sehe in euch die Wächter auf den Morgen, für mich total greifbar wird.
Als ich nach Carmen kam, wollte ich
die Perspektive des gelebten Evangeliums ganz vielen Menschen eröffnen und anbieten.
Jen Russell ist für mich
wie ein Ferment in eine Gesellschaft hinein, die sich als nicht mehr glaubend erlebt, aber eine ganz tiefe Erfahrung machen kann im gelebten Miteinander.
Ich will in diesem Leben noch
diesem Weg des Evangeliums treu bleiben und all das, was daraus wachsen kann, mit voller Entschiedenheit tun.
Wenn ich morgen sterben müsste,
würde ich heute so weitermachen, wie ich gestern gelebt habe.
Gott ist
Liebe.
Viel Stoff für diese Sendung. Domradio, die Sendung Menschen, heute mit Meinolf Wacker. Ich möchte gerne mit einer Geschichte beginnen, die sich in einer Hauptschule in Carmen zugetragen hat. Aber das ist eine Geschichte, die man nur verstehen kann, wenn man weiß, dass es vorher ein großes Projekt gegeben hat. Zu diesem Projekt gehört eine Hauptschule, eine Musikgruppe und ein Musical. Welche Hauptschule, welche Musikgruppe, welches Musical?
Die Hauptschule, das ist die städtische Hauptschule in Carmen mit ungefähr 280 Schülern und Schülerinnen. Ganz viele haben Migrationshintergrund, ganz viele haben oder kommen aus zerstörten Beziehungen. Und das soziale Umfeld dieser Schule ist schon ein sehr belastetes für die meisten Jugendlichen. Dann haben wir die Gruppe Gen Rosso, das ist eine internationale Performance Group, die in Lopiano bei Florenz zu Hause ist und die eine sehr jugendgemäße und sie ansprechende Musik drauf haben und die aus, ich glaube, 11 oder 12 verschiedenen Nationen kommen und selber das Miteinander Tag für Tag leben und daraus die Musik entstehen lassen.
Was ich gefunden habe, ist Brasilien, Tansania, Argentinien, Spanien, Italien, Schweiz, Philippinen, Polen. Also einmal rund um den Globus.
Genau. Und sie haben das Musical Streetlight ins Leben gerufen. Und Streetlight erzählt die Geschichte von einem jungen Afroamerikaner in der Downtown von Chicago, die bezeichnenderweise The Hole, das Loch, genannt wurde. Mhm. Und dieser Charles hat diesen Traum gehabt, für ein Miteinander zwischen Weißen und Schwarzen zu leben, als Schwarzer, als Farbiger. Mhm. Und das war für ihn sehr schwer. Er ist dafür erschossen worden, war nach Rom zu dem ersten internationalen Genfest eingeladen, ist dort nicht mehr angekommen. Und die weißen Jugendlichen haben in Chicago diesen schwarzen Charles dann in einem bewegenden Trauerzug zu Grabe getragen. Und ich habe einmal da sein können in diesem Viertel, habe die Oma von Charles noch kennengelernt. Mhm. Das war so bewegend, diese alte Frau über ihren Enkel sprechen zu hören. Und diese Geschichte, wie ein Jugendlicher mit anderen sich auf den Weg gemacht hat, um für ein total lebendiges Miteinander unter Menschen zu leben, das hat Jen Rosso in diesem Musical Streetlight eingepasst. Und die haben versucht, wirklich die Jugendlichen in dieses Musical reinzuholen. Das heißt, nicht nur Jen Rosso ist Akteur, sondern 280 junge Leute sind in Carmen in der Stadthalle Akteure gewesen.
Ich habe das ein bisschen nachgelesen. Es gibt unglaublich bewegende Schilderungen von Eltern dazu, die sich nicht vorstellen konnten, dass es ihre Tochter ist, die das da macht. Also das sind jede Menge Gänsehaut Rückmeldungen zu diesem ganzen Projekt, und es muss etwas gewesen sein, was ich jetzt einfach nur durch das Lesen der Berichte mir angeeignet habe, dass es wie etwas, was sich ausbreitet, wie eine Freude, wie eine Hoffnung. Und diese Geschichte mussten sie erzählen, damit sie jetzt erzählen können, was ihnen eine Lehrerin nach dem Projekt erzählt hat.
Ja, diese Lehrerin war ein Lehrer.
Oh, Entschuldigung.
Und der war richtig verdattert. Der rief mich an und sagte mir, hier ist was passiert, was ich nicht für möglich gehalten hatte. Und zwar, er saß in seinem Büro und hört auf einmal unten im Flur den ganzen Flur ein Lied singen, nämlich I'll Be There. Ich bin dabei. Das ist das letzte Lied von diesem, diesem Musical Streetlight. Und eine Kollegin kam dann nach der Stunde zu ihm hoch und sagte, du, ich habe vorhin auf dem Pausenhof einen riesig dicken Schneeball vom Kopf gekriegt. Das hat mich so aggressiv gemacht, so sauer gemacht und ich habe mich da noch fassen können. Und dann hinter im Unterricht bin ich völlig ausgerastet, habe geschrien und habe mich nicht mehr steuern können. Und die Kinder, das waren glaube ich Siebtklässler, die waren mit dieser Situation erstmal überfordert, weil die Lehrerin, die eigentlich immer Steuerungsfunktion hat, packt das nicht mehr. Und in diesem Augenblick war also ein ganz heikler Punkt erreicht in dem Miteinander der Klasse und ein Mädchen fängt auf einmal in dieser schwierigen Situation dieses Lied I'll Be There zu singen an, ihre Freundin macht mit und nach kurzer Zeit singt die ganze Klasse und damit kam diese total positive Erfahrung, die die mit dem Musical gemacht haben. Und wo sie gelernt haben, füreinander zu leben und bei ihren Stärken zu bleiben und nicht in die Aggression zu gehen, das kam da hoch und es sang der ganze Flur unten und dieser Konrektor, der mir das erzählte, war völlig baff.
Das heißt, das Mädchen hat gemerkt, jetzt gibt es eine Situation, wo die Lehrerin uns braucht und hat genau das getan. Also sie hat das von diesem Riesen-Event, denn das ist für mich die eigentliche Geschichte. Das eine ist der Riesen-Event. Das ist auch was Wunderbares, gerade wenn Menschen sich neu entdecken, ihre Kinder neu entdecken. Das ist alles wunderbar. Ich will das überhaupt nicht kleinreden. Aber viel wichtiger finde ich, dass sich das, worum es bei diesem Projekt ging, dass sich das in einer konkreten Konfliktsituation aus dem Herzen des Mädchens über den Mund in die ganze Klasse, in die ganze Klasse und in die ganze Schule verteilt hat. Das ist doch zauberhaft, wunderbar. Ich weiß nicht, wie ich es nennen soll.
Und es geht weiter. Und das hätte das Team der Lehrer kaum erwartet. Zum Beispiel hat mir der eben beschriebene Lehrer noch erzählt, als ich angeklopft habe, könnt ihr euch vorstellen, für Weihnachten noch so eine Schuhkartonaktion zu machen, dass wir Schuhkartons packen und für Kinder und Jugendliche in Kriegsländern schicken. Dann hat er gesagt, wir wagen das und die haben 70 Kartons gepackt und sein eigener kleiner Sohn war so drin, dass er seinem Patenonkel erklärt hat, was er da macht. Also da ist eine Welle losgegangen, füreinander zu leben.
Diese Kids, von denen Sie da erzählen, die hatten keinen guten Start, anders als Sie. Und über Ihren Start reden wir nach den Nachrichten. Im Domradio die Sendung Menschen, heute mit Pastor Meinolf Wacker. Und wenn wir eben erzählt haben, dass sie unter anderem mit den Hauptschülern in Kamen zusammenarbeiten, die weiß Gott keinen guten Start ins Leben haben, dann war das bei ihnen ganz anders. Als ich sie im Vorgespräch nach ihrer Kindheit gefragt habe, da haben sie gesagt, oh, ich hatte eine ganz, ganz schöne Kindheit. Das ist selten, dass das jemand sagt. Deswegen, was hat sie denn so schön gemacht? Im Fragebogen haben sie gesagt, das Spielen am Waldrand.
Ja, der Wald, der bleibt. Und ich merke, also wenn ich jetzt allein dieses Wort Kindheit höre, dann kommen also wunderschöne Erinnerungen an große Bäume, auf denen ich mit meinem Zwillingsbruder Baumbuden gebaut haben. Wir haben so ganze kleine Fichtenschonungen gehabt. Wir haben da Indianer gespielt. Wir haben einfach uns ausprobieren dürfen. So. Unsere Eltern haben uns einen ganz großen Freiraum gelassen. Wir haben diesen Wald gestaltet. Wir haben Wege gebaut. Wir haben so große Fratzen geschnitzt in alte Bäume, die gefällt waren. So. Und wir haben eigentlich immer mit Kindern zusammengespielt. Und ich weiß noch, wenn ich mich an die Ferienzeiten erinnere, da war das Essen eigentlich eine notwendige Pflicht. Also wenn Mutter uns zum Essen rief, dann sind wir ganz schnell ins Haus gelaufen, haben gefuttert und dann wieder nach draußen.
Es hat beim Spielen gestört. Ich kann fühlen, wie schön es war. Wir haben schon erzählt, dass Sie ein Zwilling sind. Das ist natürlich eine ganz besondere Art, in der Welt zu sein. Ich will aber gar nicht so viel über den Zwilling reden. Sie haben auch noch, also noch einen Bruder und eine Schwester. Und Sie alle zusammen sind in einer Familie groß geworden, in der es sehr normal war, auch andere Menschen im Blick zu haben. Ihr Vater hat das Jugendamt geleitet. Von daher waren Sie natürlich auch mit Familien konfrontiert, wenigstens am Küchentisch, denen es nicht gut ging. Und es gibt eine Geschichte aus einer Adventszeit, in der Sie als Kinder das Bedürfnis hatten, einfach was zu tun.
Ja, Vater kam immer nach Hause und erzählte dann von seinen Begegnungen, von Familien, denen es richtig schlecht ging. Und ich weiß noch, er erzählte uns einmal von einer Familie, die in den sogenannten Sozialwohnungen in meiner Heimatstadt Attendorn wohnten. Und das hat uns Kinder so getroffen, dass ich mit meinem Zwillingsbruder dann hoch ins Zimmer gegangen bin und dass wir uns überlegt haben, könnten wir nicht kleine Spielzeuge loswerden, sag ich mal, und weiterschenken so. Dann haben wir das dem Vater gesagt. Dann hat er erstaunt genickt und dann sind wir beiden, kleine Jungs, mit ihm in diese Familie reingegangen. Da war auch einer meiner Lieblingsteddys bei und ich weiß noch, wie wir dann diese Spielzeuge also in diese Hände von diesen anderen Kindern gegeben haben. Und dann mussten wir ganz schnell weg, weil dann haben wir geweint, weil das tat ja auch weh, das loszulassen. So, aber wir haben es gegeben und sind dann ganz schnell wieder nach Hause und dieser Augenblick ist ganz tief geblieben.
Das ist ja das... Das Besondere daran ist, glaube ich, der Lieblingsteddy. Also was abgeben, also was, was man sowieso, wo man rausgewachsen ist oder was nicht mehr so schön glänzt oder so, ist was ganz anderes als den Lieblingsteddy verschenken. Wo kam das denn her, dass es der Lieblingsteddy sein sollte?
Also ich merke, als Vater das immer erzählte von diesen Kindern, denen es nicht so gut ging, das haben wir uns dann als Kinder richtig ja ausgemalt, vorgestellt, hatten so eine Idee. Und dann war irgendwie das Bedürfnis da, denen was ganz Schönes zu geben, was ganz Wichtiges. Und heute würde ich sagen, das, wo ich emotional am meisten dran hänge, das ist das Wertvollste. Und ich glaube, wenn ich selber diese Erfahrung immer habe machen dürfen, was ganz Wertvolles geschenkt zu bekommen von den Eltern, die Zeit, diesen Spielraum mit der kleinen Schwester auch noch spielen zu dürfen, so und mit den vielen Freunden und dieses Glück eigentlich ständig zu erleben, dann war die Motivation da, wie kannst du dieses Glück eigentlich anderen weitergeben? Und das strahlte in den Augen des Teddys.
Das klingt ganz organisch. Also, ich glaube, das kann man fühlen, wenn Sie erzählen, dass es wirklich schön war. Es gibt ja auch Menschen, die erzählen von einer schönen Kindheit, die gar nicht schön war, dass es wirklich schön war. Dann haben Sie Abitur gemacht. Sie haben eine lange, aufregende, abenteuerliche Interrail-Tour unter anderem mit Ihrem Zwillingsbruder zusammen gemacht, kamen zurück, haben erzählt, saßen am Frühstückstisch. Ihr Bruder hatte zu tun, Ihre Mutter hatte zu tun, Ihr Vater ist seinem Tagwerk im Garten nachgegangen und Sie saßen ganz allein am Küchentisch. Das hat wehgetan.
Mit dem Pott Kaffee in der Hand und auf einmal war nach 4 Wochen nur Unruhe, nur Lärm, eine totale Stille da. Und als ich diese Stille wahrnahm, da ging das wie ein Riss durch meine Seele oder durch mein Herz, wo ich den Eindruck hatte, das, was dir 19 Jahre lang einen solchen Halt und eine solche Heimat geboten hat, das wird so nie mehr sein, weil du gehst jetzt weg und vorher wird dein Zwillingsbruder, mit dem ich alles zusammen gemacht habe, noch zur Bundeswehr, zum Grundwehrdienst losgehen. So. Das war dann 2 Tage später. Und ich weiß, das war für mich eine Zeit mit ganz vielen Tränen, mit ganz viel Erschütterung und mit gar nicht so genau wissen, wie geht denn dein Leben jetzt weiter?
Es ging nach dieser erschütternden, schmerzlichen Erfahrung, dass da was unwiederbringlich zu Ende gegangen ist, schmerzhaft weiter. Das erzählen wir gleich. Im Domradio in der Sendung Menschen, heute zu Gast Meinolf Wacker. Ich habe eben gesagt, das war eine schmerzliche Erfahrung. Die müssen wir alle machen, dass Zeiten, gerade die schönen Zeiten, unwiederbringlich zu Ende sind. Man kann sie ins Fotoalbum kleben, aber sie sind dann trotzdem vorbei. Und das war der Auftakt zu einer schweren Zeit. Ich fasse das mal ein bisschen zusammen. Sie hatten sich schon als Schüler entschieden, Priester zu werden. Das war ganz klar. Und Sie haben sich gefreut auf diese Zeit im Priesterseminar und kamen dann im Priesterseminar an und alles war anders, als Sie sich das gedacht und erwünscht und ausgemalt hatten. Und Sie mussten dann dadurch. Sie wussten auch nicht, wie es ausging. Also das soll jetzt überhaupt nicht spaßig klingen, weil es nicht spaßig war. Das war ernst und das war verzweifelt und das war ein offener Ausgang. Und Sie haben Freunde gesucht, sie haben Menschen gesucht, die sie verstehen. Sie haben Gott verloren. Es war einfach alles schwer. Das fasse ich zusammen, damit Sie erzählen können von dem Moment, als Sie Hans Stapel trafen. In dieser schweren Zeit ist Ihnen was passiert?
In einer, ich sag mal, Veranstaltung in der Kirche tippt mir der Zwillingsbruder von diesem Hans Stapel, den ich noch nicht kannte,
Paul Stapel
auf die Schulter und sagte, wie heißt denn du? Dann habe ich gesagt, Meinolf. Und dann sagte er, dir geht's nicht gut, oder? Und da habe ich gemerkt, da ist einer, der sieht, wie es dir geht. Und das hat mich fasziniert. Dann bin ich gleich hin, dann hat er mir von seinem Bruder erzählt, der zur Weihe von Paul Stapel aus Brasilien rüberkam, wo er als Franziskaner lebte. Und der Paul Stapel hat mich eingeladen, 3 Abende einfach seinem Bruder zuzuhören und an Eucharistiefeiern teilzunehmen, die wir dann vor der Priesterweihe von dem Paul gefeiert haben. Und ich erinnere mich besonders an einen Abend, da saßen wir in so einer kleinen Studentenwohnung auf Apfelsinenkisten zusammen, weil das Geld sonst nicht reichte. Und dieser Hans, der erzählte, dass Gott Liebe ist und wie er das Evangelium lebt und dadurch Gott erfährt und kennenlernt. Und in diesem Augenblick, da ist in mir was explodiert an Freude. Und ich habe, also nach über einem Jahr totaler Dunkelheit, habe ich eine Freude in meinem Herzen gespürt und hatte den Eindruck, du wirst hineingenommen in eine Welt, die so greifbar, so real, so frohmachend, so anders ist als das, was du bisher gelebt hast. Du kannst da reingehen, du kannst aber auch draußen bleiben. Und der Schlüssel, da reinzukommen, ist, indem ich einfach anfange, diese einfachen Worte des Evangeliums zu leben. Also liebe deinen Nächsten wie dich selbst.
Wie haben Sie das, das müssen Sie mir erklären, wie haben Sie das in dem Moment begriffen? Also was ich sofort verstehe, ist, dass Sie ein Umfeld hatten, manchmal ist das so, man ist mit Menschen zusammen, das ist irgendwie wie ein Entlein unter Gänsen, es passt, oder wie ein Schwan unter Entlein, es passt einfach nicht zusammen. Das heißt nichts über den Schwan und nichts über die Enten. Dann kommt jemand und Sie merken, das habe ich gesucht. Sie haben die Freude gefühlt. Bis dahin kann ich Ihnen folgen. Aber dann, wie haben Sie gewusst, diese Freude bekomme ich auch, wenn ich das Evangelium lebe?
Ich habe das verstanden durch eine konkrete Erfahrung, die er erzählt hat. Und zwar, er erzählte, dass er in einen ganz schweren Autounfall in einer kleinen Stadt in Brasilien, Guarachinguita, verwickelt war. Und dass sie das Wort des Evangeliums lebten, gib und dir wird gegeben werden. Und er hatte kein Geld. Und er sieht die beiden anderen Autos, die verwickelt waren. Das sind 2 junge Familienväter. Und die haben keine Chance, ihre Autos zu reparieren, mit denen sie ihr Brot verdienten. Und dann sagte er, als wenn eine andere Kraft mich gedrängt hätte, zu sagen, macht euch keine Sorgen, ich kümmere mich darum. Dann ist er nach Hause getrennt, hat das Straßenkindern in Guarachinguita erzählt und dann haben diese Burschen angefangen, für diese beiden Familienväter zu sammeln und nicht für ihr Schnüffeln, für ihre Drogen. Und dann hat er gesagt, ich habe kapiert, wenn du das Wort des Evangeliums lebst, dann fängt die Liebe an, die Herzen zu ergreifen. Und dann ruft noch eine Frau aus der Nachbarpfarrei an und sagt, ich habe noch 2 Autos, ich kann Ihnen eins geben, weil Sie haben ja keins mehr. Und eine Frau aus Deutschland ruft an, ich habe hier noch 3000 D-Mark, ich habe gehört, ich kann Ihnen die geben. Ich hatte den Eindruck, wenn ich diesen Schritt mache, mich festzuhalten wie an so einer Planke, die ich nur noch habe auf dem Ozean, mich mit dieser totalen Entschiedenheit festhalte an dem Wort des Evangeliums, dann zieht mich das in diese Freude rein, die ich in dieser Nacht gespürt habe.
Das heißt, es war nicht so sehr die Begegnung mit diesem Priester, sondern das, was er erzählt hat. Und er hat Ihnen erzählt, also wenn Sie sagen, er hat das Wort gelebt, das klingt ja so ein bisschen abstrakt. Das heißt, wenn ich versuche, mir das vorzustellen, dann war das so, dass er mit diesem Jesuswort beschäftigt war, wie man sich manchmal vornimmt, heute nehme ich mir, ne, beschäftige ich mich mit diesem Wort, als dieser Autounfall passiert ist und das dann, und der Schlüssel ist es einfach ernst zu nehmen.
Ja.
Es gilt jetzt hier, Punkt. Und dann mache ich das, womit ich mich gerade beschäftige.
Mir hilft da noch ein Bild. Und zwar, Eine Tablette, die ich auf die Hand lege und anschaue, kann nichts bewirken. Mhm. Ich könnte die beschreiben, es passiert nichts. Mhm. Ich muss die schlucken und die muss mit meinem Organismus reagieren, damit der Kopfschmerz, wenn es eine Kopfschmerztablette ist, weggehen kann. Und das Gleiche gilt für das Wort. Wenn es mit mir, mit meinem Denken, mit meinem Leben reagiert, dann kann die Kraft erst rauskommen, die da drin steckt.
Also in dem Bild ist das Wort die Pille und das Schlucken ist das, ich nehme das für wahr. Ich nehme das so ernst, dass ich das glaube. Das ist das Schlucken?
Das ist das Schlucken und es muss in meinen Gehirnwindungen hängen bleiben.
Okay. Gibt es auch Nebenwirkungen? Das war meine zweite Stunde.
Das Evangelium ist das Buch des Lebens des Herrn und es ist da, um das Buch unseres Lebens zu werden. Es ist nicht da, um verstanden, sondern um wie eine Schwelle zum Geheimnis angenähert zu werden. Es ist nicht da, um gelesen, sondern um in uns aufgenommen zu werden. Jedes seiner Worte ist Geist und Leben. Behende und frei warten sie nur auf die Begierde unserer Seele, um in sie einzuströmen. Selber lebendig sind sie wie der ursprüngliche Sauerteig, der unseren Teig angreifen und heben will in der Art eines neuen Lebens. Die Worte der menschlichen Bücher werden verstanden, geistig erwogen. Die Worte des Evangeliums werden erlitten, ausgehalten. Wir verarbeiten die Worte der Bücher in uns. Die Worte des Evangeliums durchwalken uns, verändern uns, bis sie uns gleichsam in sich einverleiben. Wenn wir das Evangelium in Händen halten, dann sollten wir bedenken, dass das Wort darin wohnt, das in uns Fleisch werden will, uns ergreifen möchte, damit wir, sein Herz auf das unsere gepfropft, sein Geist dem unseren eingesenkt, an einem neuen Ort, zu einer neuen Zeit, in einer neuen menschlichen Umgebung sein Leben aufs Neue beginnen.
Ein Text von Madeleine de Brel. Am Mikrofon Angela Krumpen. Herzlich willkommen zur zweiten Stunde mit Meinolf Wacker. Meinolf Wacker, was ist das denn? Da reden wir gerade kurz vor dem Wort über die Pille, die man als Evangelium schlucken musste. Das haben wir nicht abgesprochen. Ich weiß in der Regel nicht, welchen Text ein Gast ausgesucht hat. Und dann finden Sie Worte oder bringen Sie Worte von Madeleine de Brel mit, die genau an dieser Stelle anknüpft, die Ihre eigenen Bilder findet. Sie haben das Bild von der Pille gefunden, was man schlucken muss, damit es wirken kann. Sie redet vom Herzen, was aufgepfropft wird, von der Hefe, die uns in uns arbeiten will. Ich will jetzt gar nicht so sehr auf diese Bilder von Madeleine de Brel. Ich will Sie was anderes fragen. Warum ist das so schwer? Warum müssen wir so viel darüber reden, dass diese Worte ernst genommen werden müssen? Und warum ist das so selten?
Weil wir das kindliche Herz verloren haben. Ich glaube, ein Kind, wenn ich dem etwas sage und erzähle, das Kind ist sofort da drin in dieser Wirklichkeit. Und unser Kopf, der macht uns oft so viel Probleme. Ich merke, wenn ich jemanden vor mir habe, dann ist das mein Nächster. Und dann muss ich ihn einfach lieben, wenn ich Jesus nachfolgen will oder wenn ich dem Menschen einfach nahe sein will. Das ist so einfach, nur dann schaltet sich immer mein Verstand wieder ein und der hat dann so viele Bedenken, der wägt so viel ab. Das Kind springt einfach.
Das Kind verschenkt den Lieblingsteddy. Was passiert, dass wir den Lieblingsteddy nicht mehr verschenken, sondern für uns behalten wollen?
Ich glaube, wenn ich ganz kleine Kinder sehe, dann ist diese Haltung, dass sie einen Finger greifen, die ist angeboren. Mhm. Aber die Haltung, die Hand, die sich zum Greifen verschließt, wieder zu öffnen, die muss ich ganz, ganz, ganz langsam lernen. Und dieses Wagnis im Augenblick, mich zu verschenken, mich zu wagen, das muss ich lernen.
Okay, das heißt, das ist etwas, was ich üben muss. Lernen ist ja was, was man üben muss. Wenn man Klavier lernt, bekommt man Aufgaben und die ganze Woche über müht man sich, Triolen oder Fingersätze oder eben schwierige Passagen im Zusammenspiel zu meistern, bis es geht und die nächste Schwierigkeit kommen kann. Und Sie sagen, das ist genauso, dass wir nicht das Wort hören und vielleicht noch denken, ja, könnte sein, aber dass wir es nicht tun. Also es hilft ja gar nichts, wenn der Kopf das weiß, aber die Hand es nicht tut. dann genau. hilft es überhaupt gar nichts.
Genau.
Dann kann man noch so sehr viele Worte in den Kopf reinschütten, davon passiert ja nichts. Ne? Und Sie sagen, ich muss das üben, damit meine Hand tut, was mein Kopf liest oder hört?
Ich glaube, das sind zwei Schritte, die sich da aneinander reihen. Und zwar in der ersten Phase, wenn ich diese Entdeckung mache und diese Freude spüre, weil die ist der Motor, wenn ich die spüre und sage, ich will das entdecken, ich will das lernen, dann nehme ich mir die Worte relativ aktiv vor und versuche als Mensch dieses Wort des Evangeliums, das Wort Jesu, zu leben.
Das heißt, die Menschen haben keine Erfahrung damit, dass diese Worte nicht nur Worte sind, sondern dass sie froh machen, und zwar mich froh machen, nicht den anderen, den Nächsten, den ich immer fort lieben soll, sondern dass sie mich froh machen.
Ja.
Aber dann heißt es ja, es geht gar nicht um die Worte, dann heißt es ja darum, dass ich etwas erfahren muss.
Genau. Durch dieses Leben, dieser kleinen, ich sag mal, Impulse, dieser Worte, des Himmels, sage ich immer, durch das Leben wird in mir diese Freude herausgeschleudert.
Das verstehe ich sofort, aber ich mache gerade eine Henne-Ei-Debatte mit Ihnen auf. Wie fängt das denn, wo kommt denn das Ei her, dass ich es einmal erlebe? Ich kann dann sagen, okay, ich will es weiter üben. Aber ich muss es doch einmal.
Wenn ich es einmal höre und spüre, da brennt einer, das erlebe ich täglich. Ich erlebe täglich Menschen, die auf einmal vor mir stehen und sagen, diese Freude, die ich da eben gespürt habe, ich möchte die auch entdecken. Kannst du mir einen Weg sagen, wie ich da hinkommen kann? Und dann sage ich ihnen das immer. Ich glaube, ich muss die Freude erfahren, weil die Freude ist dieser tiefste Seelengrund, den wir alle irgendwie erreichen wollen.
Meinolf Wacker, unser Gast heute in der Sendung Menschen im Domradio. Stehen geblieben sind wir da, dass Sie eine schwierige Zeit anfänglich im Theologiestudium hatten und im Priesterseminar, bis Sie einen Priester getroffen haben, bei dem Sie gefühlt haben, dass, weil er das Wort des Evangeliums ernst genommen hat, so ernst, dass er das einfach gemacht hat, dass er so froh war, und das wollten Sie auch, und das hat Sie dann dazu gebracht, wirklich Priester zu werden. Sie haben viel mit Jugendlichen gearbeitet. Das erzählen wir jetzt alles nicht. Was wir erzählen, ist ein Juliabend 1995. Wie ich vermute, Millionen anderer Deutsche haben Sie an diesem Abend Tagesschau geguckt. Und es wurde über das Grauen in Sarajevo berichtet. Und wieder einmal hatten serbische Chetniks von den Bergketten, die Sarajevo umranden, auf wehrlose Menschen in der Stadt geschossen. So erzählen sie das auf ihrer Homepage. Und sie wussten, dass mittlerweile 10.000 oder über 10.000 Menschen in der belagerten Stadt gestorben war, davon mehr als 1.200 Kinder. Das sind alles Fakten. Und ich vermute, dass viele Menschen damals, wenn man so drin ist in einer Berichterstattung, dann kennt man diese Fakten. Und ich vermute, dass es viele wussten. Und ich vermute, dass Sie nicht der einzige Mensch gewesen sind, der an diesem Juliabend Tagesschau geguckt hat und gesehen hat, dass ein Kind in einen Granatbeschuss in Sarajevo gerät und dass zufällig ein Kameramann da ist, der das live filmt. Und dieses Kind hat in die Kamera geguckt und damit natürlich aus ihrem Fernsehen raus sie angeguckt, wie Millionen anderer Menschen. Von Millionen anderer Menschen, die auf dieses Kind reagiert hätten, habe ich nichts gehört. Aber Sie haben was gesehen.
Also mich hat dieser Blick so tief getroffen. Und ich merke, da ist eine Beziehung übers Fernsehen entstanden. Und dieses Leid hat meine Seele so tief berührt, weil das Kind vor einer weißen Hauswand stand, sich den Kopf hielt, äußerlich nicht verletzt war. Aber innerlich, ich dachte, diese Seele ist zutiefst verletzt und da ist keiner, der dieses Kind in den Arm nimmt, um diese Wirklichkeit des Grauens, was sich in die Seele eingräbt, abzumildern. Ich habe gedacht, das schreit nach Beziehung, das schreit nach Nähe. Und ich weiß noch, an diesem Abend, das waren so 5-6 Minuten, die ich vor dem Fernsehen gesessen habe, die mir die Tränen gelaufen sind. Und ich konnte ihnen nicht sagen, was da passiert ist. Ich merkte nur, da passiert was. Und du darfst diesen Augenblick nicht wieder verlieren, du musst da dranbleiben. Und der hat in mir einfach gearbeitet, wie so ein Ruf. Oder Ruf ist die eine Ausdrucksweise.
Also der Impuls war, das Kind in den Arm zu nehmen.
Das Kind in den Arm zu nehmen, weil ich merkte, da verdichtet sich etwas. Die Wirklichkeit wird so dicht und diese Wirklichkeit ist deine Wirklichkeit. Und du musst auf diese Wirklichkeit reagieren. Du kannst dann nicht wie ein Zuschauer wieder weggehen, das geht nicht.
Jetzt konnten Sie ja nicht in den Fernseher reinklettern und das Kind in den Arm nehmen.
Ich habe an diesem Abend für dieses Kind gebetet und auch für die ganzen Kinder in Sarajevo und habe wirklich Gott diese Frage entgegengeschleudert, was können wir denn machen? Wie können wir denn reagieren auf diesen Krieg in Sarajevo, der eine gute Flugstunde weg von uns in Europa abläuft? Und mit dieser Frage bin ich eingeschlafen und die hat mich nicht wieder losgelassen.
Was war die Antwort?
Die Antwort kam 5 Monate später, als Kardinal Lehmann in seiner Weihnachtspredigt, die ich in der Zeitung gelesen habe, gefragt hat, könnten nicht deutsche Jugendliche kurz nach Dayton damals, wo der Krieg ja offiziell beendet wurde, könnten deutsche Jugendliche nicht beim Wiederaufbau in Bosnien-Herzegowina mit Hand anlegen und Hoffnung bringen? Und als diese Frage kam und ich die las, ich war krank, lag im Bett, da habe ich nicht mehr schlafen können. Ich habe 3 Nächte nicht mehr geschlafen und habe gemerkt, das ist die Antwort. Und die Antwort, die fällt jetzt nicht wie ein klares Konzept von Himmel, sondern der Anstoß ist, verlass das sichere Deutschland, geh mit jungen Leuten nach Sarajevo oder in den Großraum Sarajevo und guck, wo Hilfe benötigt wird.
Das haben sie getan. Und was aus dieser Hilfe geworden ist, erzählen wir gleich. Sarajevo, unser Thema jetzt im Domradio in der Sendung Menschen, Meinolf Wacker. Wir haben die Geschichte bis dahin erzählt, dass sie dieses Kind in den Tagesthemen oder der Tagesschau gesehen haben, was unter Granatbeschuss gerät und vor einer weißen Wand ganz alleine steht und mit diesem Grauen fertig werden muss. Und für sie war klar, dieses Kind, dieses und alle anderen Kinder, da können wir nicht alleine lassen. 5 Monate später haben sie in einer Weihnachtspredigt von Kardinal Lehmann die Frage gelesen, können da nicht deutsche Jugendliche hinfahren, jetzt nach Dayton, also nach dem Friedensschluss, und helfen, wieder aufzubauen. Ich stelle mir das vor, ich habe ja selber Kinder, also bevor ich meine Kinder ins Kriegsgebiet lasse, muss ja viel passieren. Mit wie vielen Kindern sind Sie aufgebrochen, mit wie vielen Jugendlichen?
29 im ersten
Jahr. Wo kamen die her?
Die kamen aus dem Großraum Haderhausen, das ist ein Jugendhaus, was ich in der Zeit geleitet habe. Und ich habe unter den ehrenamtlichen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, in diesem ersten Camp waren nur über 18-Jährige mit, habe ich einfach geworben, erzählt von der Idee. Und das war für mich, ich habe einen Filter angelegt. Also die Frage, können wir das machen, dahin fahren? Ich habe gesagt, mein Bischof muss ja sagen, weil ich sein Priester bin auch. Dann habe ich gesagt, das muss Sinn machen, wir müssen da wirklich was tun können und ich muss Leute finden. Und die letzte Frage, also mein Bischof hat sofort gesagt, wenn du das machen würdest, du kriegst sofort meinen Segen, mach das, der verstorbene Kardinal Degenhardt. Und dann haben wir erzählt und dann kamen so viele junge Leute und in kurzer Zeit hat sich das in der ganzen Ecke rumgesprochen. Wir haben riesige Hilfstransporte gemacht und die Jugendlichen sprangen auf und sagten, wir wollen mit. Die Eltern waren dann diejenigen, die immer wieder mit ihrer ganzen Körperkraft auf der Bremse gestanden sind und mich angerufen haben. Und ich habe ihnen dann ganz viel erklärt. Ich bin einmal mit 2 Jugendlichen zu einer Vorfahrt hingefahren, habe ganz viele Fotos gemacht, um einen Eindruck zu bekommen. Und es blieb eine relative Gefahr.
Also ich vermute, dass dass Eltern denken, okay, da ist irgendwie so ein durchgeknallter Pastor, der kann ja gerne sein Leben aufs Spiel setzen, aber der setzt das Leben von meinem Kind hier aufs Spiel. Und Jugendliche sind sehr begeisterungsfähig, da können es Eltern dann schon mal schwer haben, dagegen anzukommen. Und es einfach, also ich kann mir vorstellen, dass sie dem Vorwurf ausgesetzt waren, ihrer eigenen Idee willen, Jugendliche zu gefährden.
Ich habe die Leute gefragt, wenn ihr in einem Land wohnen würdet, was völlig kaputt ist, was vermint ist, wo ihr keine Hoffnung mehr habt, würdet ihr euch nicht freuen, wenn jemand kommt und euch hilft? Da haben alle gesagt, ja. Und dann kam wieder dieser Abergeist.
Aber. Genau.
Ich habe gesagt, diese Abergeister zerstören die Werke Gottes. Wir müssen ran. Und dann habe ich ihnen einfach gesagt, was wir alles an Vorsichtsmaßnahmen getroffen haben. Dass wir über die Minen total gut informiert waren. Dass wir mit den damaligen deutschen Soldaten gesprochen haben. Dass wir genau abgecheckt haben, wo wir arbeiten konnten und nicht. Und. Also wir haben ganz viele solche Maßnahmen getroffen. Das war ein kleiner Schritt für die Eltern. Aber den Sprung mussten die machen.
Also auch wenn Sie sich gut informiert hatten, wenn Sie da angekommen sind am Checkpoint, waren da Waffen und Panzer. Also jeder hat dann sofort kapiert, das ist kein Spiel hier. Der Krieg mag vorbei sein, die Gefahr ist nicht vorbei.
Ich werde einen Augenblick nie vergessen, der das nochmal sehr illustriert, was Sie sagen. Wir kamen mit diesen 7 Bullis und 2 LKWs mit diesem Konvoi dann auf ganz wackeligen Pontonbrücken über die Sava, das ist der Grenzfluss zwischen Bosnien und Kroatien, waren froh, dass kein Auto ins Wasser gefallen war und fuhren dann auf so einen Checkpoint zu und fuhren auf ein Panzerrohr zu und auf verschiedene MGs, also Maschinengewehre. Totenstille im Bulli. Und ich fuhr ganz langsam, ich fuhr den ersten Wagen ganz langsam auf so einen farbigen Soldaten zu. Und der sagte, oder fragte, was macht ihr hier? Und dann habe ich ihm gesagt, hier Vidovice, das ist ein Dörfchen, 7 Kilometer von hier entfernt, da werden wir helfen, die Häuser wieder hochzuziehen. Und dann fragte er mich, are you father? Also bist du Priester? Dann habe ich gesagt, ja, bin ich. Und dann ging er an allen LKWs und den Bullis entlang, guckte sich die Jugendlichen an und ich hatte die Scheibe immer noch runtergedreht. Dann haut er mir so auf die Schulter und sagte, good luck. Und diesen Mann habe ich dann immer wieder besucht. Und es ist in diesen Tagen so eine fast freundschaftliche Beziehung entstanden. So. Und er kam immer wieder zu uns ins Camp. Und diese Beziehungen haben die Jugendlichen gespürt. Und ich habe den Jugendlichen gesagt, wisst ihr, hier ist eine gefährdete Situation. Und die werden wir nicht ganz auflösen können. Wir müssen erhöhte Vorsicht haben. Und ich werde nie einen Augenblick vergessen, wir hatten 2 Traktors auch mitgenommen, 2 Traktoren. Dann fuhr einer unserer Jugendlichen mit so einem Traktor auf eine Wiese zu und dann schnellte in ihm wieder diese Verhaltensmaßnahme hoch, auf keinen Fall auf eine Wiese gehen oder fahren. Das kann alles vermint sein. Dann stand auf der anderen Seite dieser Wiese ein uralter Mann, der rief immer, nema minas, nema minas. Das heißt also auf Bosnisch, also da liegen keine Minen. Mhm. So. Und dieser Junge stand da und sagte, vertraue ich dem Mann jetzt oder nicht? Und er hat einen kurzen Augenblick innegehalten und wir lebten an dem Tag dieses Motto, wirklich zu vertrauen. Also gib dich im Vertrauen, war das Motto. Dann hat er gesagt, ich vertraue jetzt und ist also ganz langsam mit seinem Trecker und dem Anhänger über die Wiese zum Drehen gefahren so und hat diese Geschichte, und er ist nicht gläubig, und hat diese Geschichte hinterher erzählt als den Punkt, der ihn so tief berührt hat.
Ich glaube, wir müssen nach den Nachrichten noch ein bisschen in Sarajevo bleiben. Ich möchte jetzt immer noch wissen oder gerade jetzt wissen, was Sie denn da gearbeitet haben. Domradio, die Sendung Menschen, heute mit Meinolf Wacker. Meinolf Wacker, das war nicht so ganz geplant, denn Ihr Leben ist reich und vielfältig und Sie sind ein Mensch, der ganz, ganz viele Projekte anschiebt und dann mitlebt und da dran bleibt und so. Das sage ich, damit Sie jetzt nicht denken zu Hause. Meinolf Wacker würde immer nur in Sarajevo sein und immer nur in Sarajevo leben. Trotzdem bleibe ich immer noch Mitte der 90er Jahre mit Ihnen in Sarajevo, weil wir haben jetzt erzählt, was der Auslöser war. Es war dieser Blick von diesem Kind in der Tagesschau. Wir haben erzählt, wie das in Ihnen gearbeitet hat, dass Sie dahin möchten, um den Menschen dort zu helfen und sie zu schützen, dass Sie Jugendliche geworben haben, dass sie die Eltern, dass sie diese Elternängste, ich glaube, das sind die stärksten Ängste der Welt, das sind die Eltern um ihre Kinder haben, die ja aushalten müssen, dass die Kinder ihr eigenes Leben leben.
Ja,
das ist ja das Schwere, ja, was man tun muss. Ja. Sie haben diese Jugendlichen geworben. Sie sind mit denen in ein zwar befriedetes Gebiet, aber noch sehr gefährliches Gebiet gefahren. So. Und jetzt fehlt, denke ich, einfach, was Sie all die Jahre da gemacht haben und was da heute ist.
Wir haben in den ersten Jahren in diesem kleinen nordbosnischen Dorf Vidovice angefangen, einfach Häuser wieder hochzuziehen, so kleine Häuschen, also das sind 2, 3 Zimmer mit einer Toilette und einem Dach obendrauf, also sehr kleine Häuser, damit die Familien und die alten Leute, die sich kaum helfen konnten, wieder ein Dach über dem Kopf hatten. Dann haben wir einen Kindergarten gebaut in Nordbosnien.
Können Sie das?
Und
Sie?
Natürlich mit Hilfe. Wir haben auch Bauleiter mit dabei gehabt.
Also
Sie haben
einfach
neben den Jugendlichen, es sind über 500 Jugendliche in diesen ganzen Jahren mit uns da gewesen, aus fast 20 Nationen. Und wir haben dann im Jahr 2000 die Entscheidung getroffen, dass eine kleine Gruppe von uns weiter in Nordbosnien bleibt. Neben den Aufbauarbeiten haben wir jedes Jahr auch ein großes Friedenskonzert gemacht, haben Gruppen eingeladen, deutsche Gruppen, bosnische Gruppen, wo über 2000 Teilnehmer waren, also um diese Freude am Leben auch wiederzufinden. Dann haben wir immer Jugendliche eingeladen in das Jugendhaus Haderhausen, wo sie ein freiwilliges soziales Jahr verbracht haben, und wir haben von uns zwei pro Jahr dorthin gesandt. Und wir sind seit dem Jahr 2000 vorrangig im Großraum Sarajevo tätig, mit der gleichen Arbeit noch, des Renovierens und des zum Teil auch Bauens von Wohnungen von alten Leuten. Und das schönste Projekt, was heißt schönste, aber zumindest das größte Projekt, was im Augenblick läuft, ist, dass wir anstoßen konnten, ein großes Jugendhaus, Johannes Paul II. Haus der Begegnung, haben wir es genannt, dort entstehen zu lassen. Das erste Jugendhaus auf dem ganzen Balkan. Und wenn man da jetzt heute hinkommt, da ist so viel Leben. 150 Freiwillige, die da mittlerweile mitleben und in den ganzen Balkan hineinwirken, mit einem ganz tollen Jugendpfarrer, Simo Masic, der dort seine Arbeit wirklich hervorragend macht. Und das Schöne für mich ist, es sind nicht nur katholisch-kroatisch Jugendliche, die dort mittun. Die bilden den größten Teil. Aber wir haben auch serbisch-orthodoxe Jugendliche und Studenten mit dabei, auch muslimische und sogar jüdische Jugendliche, die dort einfach einen Ort gefunden haben, wo sie das gemeinsame Leben probieren können.
Sie haben eben erzählt, als es darum ging, die Eltern zu gewinnen, dass sie ihre Kinder ziehen lassen. Und dann haben Sie die Eltern gefragt, würden Sie, wenn Sie jetzt, wenn Ihr Haus zerbombt wäre, sich nicht freuen, wenn von irgendwoher Menschen kämen und sagen würden, okay, wir packen mit an. Und haben die Eltern gesagt, ja. Wie war es denn, als Sie da standen und alten Menschen gesagt haben, wenn ihr wollt, ich nehme mal an, dass Sie vorher gefragt haben, dass Sie dich aber losgebaut haben, wenn ihr wollt, helfen wir euch, dass das Dach wieder dicht ist. Wie haben denn die Menschen reagiert?
Mit Slivovitz.
Mit Slivovitz.
Also das ist ein Zeichen
da kann man
dafür,
nicht so gut bauen,
dass sie sofort was Persönliches schenken.
Ah, okay.
Weil wenn man auf dem Balkan was geschenkt bekommt, dann ist es entweder dieser selbstgebrannte Slivovitz oder eine Wurst, die aus dem Selbstgeschlachteten herauskommt. Also sie gaben sofort von sich etwas.
Ist es der Teddy?
Es ist der Teddy, glaube ich.
Ja.
Und da sind so viele Beziehungen entstanden in diesen Jahren. Und wir haben große Feste immer gefeiert, wenn wir wieder weggefahren sind. Also es war so, dass die Jugendlichen den alten Menschen etwas gebracht haben. Ja, aber was wir geschenkt bekommen haben, so an Lebenserfahrung, an wunderschönen Festen, an Abenden.
Darf ich nochmal kurz zu den Menschen dort?
Ja.
Das kann ja auch ganz schief gehen, dass sie sich bevormundet fühlen, Menschen so. Aber die, also sie haben ihn ins Slivovitz gebracht, haben die sich gefreut, haben die gesagt, also ja, haben dann die Menschen selber auch mit angepackt?
Ja,
also ich will mir das einfach nur vorstellen können.
Ja, also wir haben immer mit denen zusammen das gemacht. Die älteren Leute konnten nicht mehr, aber dann haben wir uns mit denen erst hingesetzt und gefragt, wie soll dieses kleine Häuschen werden? Was können wir auch mit unseren Materialien, mit unseren Kräften, mit den Fähigkeiten, die da sind? Was können wir leisten? Was können wir auch nicht leisten? Das haben wir immer mit denen erst konkret abgesprochen und dann haben wir angefangen zu bauen und dann immer ein kleines Fest noch in dem Garten gefeiert. Und oft sind Jugendliche, wenn die hinterher mal wieder auf dem Balkan waren, diese Leute besuchen gefahren und haben einfach diesen Draht weiterlaufen lassen, bis heute.
Dass die alten Menschen oder überhaupt die Menschen da sich gefreut haben, kann ich mir, wenn sie das so erzählen, vorstellen. Und sie sagen, aber dann ist es eigentlich so gewesen, dass wir froh geworden sind, die Jugendlichen.
Ja, also ich glaube, diese Entdeckung, die Jugendlichen, die mit in unseren Gruppen waren, immer aus Tschechien, oft aus der Slowakei, aus Frankreich, aus Deutschland, also aus ganz vielen Ländern, die haben sich erstmal erlebt gemeinsam, die haben sich erlebt, wie sie sich für andere einsetzen können, die haben gemerkt, dass die Liebe eigentlich immer die Ärmel hochkrempeln lässt und für den anderen dann einstehen lässt, so, und die haben so geprägte Zeiten erlebt, es war immer wieder die Meinung hinterher, also sowas bringt dir kein Erholungsurlaub unten an der Côte d'Azur oder wo auch immer, weil wir sind einander so tief begegnet. Und Eltern, die vorher ja sehr zweifelnd waren, die haben mir oft hinterher gesagt, du hast mir meinen Sohn oder meine Tochter völlig verwandelt zurückgebracht. Was ist da eigentlich passiert?
Die Menschensendung mit Meinhold Wacker nähert sich dem Ende. Das bedauere ich sehr, weil ich unendlich viele Sachen nicht habe erzählen können oder sie nicht habe danach fragen können. Deswegen erzähle ich jetzt mal kurz, was wir alles nicht erzählen können oder einen kleinen Ausschnitt von dem, was wir nicht erzählen können. Dazu gehört, dass sie lange mit Jugendlichen gearbeitet haben, dass sie das heute nicht mehr machen, dass sie nach Carmen versetzt, berufen worden sind, irgendeine Mischung daraus. Und zwar nicht mit dem Auftrag, Pastor einer Gemeinde zu sein, das schon auch, aber sie durften das so füllen, wie es ihrer Berufung nahe kommt. Und das ist, sage ich jetzt einfach mal, wie so ein Sämann, säen sie keine Saaten, sie säen Feuer. Sie säen irgendwie so brennende Herde und sie entfachen Feuer in den Menschen. Das machen sie auf vielerlei Art, mit vielen großen Projekten. Ich nenne die mal die Leuchtturmprojekte, dann kann es eben vorkommen, dass ganz Carmen sich mal in eine einzige Menschenkette verwandelt. Oder eben, was wir angefangen haben mit Streetlife, also irgendwelche größeren Aktionen, Events, wo ganz, ganz viele Menschen beteiligt sind. Natürlich gibt es weiter die Jugendprojekte, dann gibt es Geschichten, die nennen sie Jesus beim Wort genommen. Das gibt es schon viele Jahre, jedes Jahr hat sein eigenes Motto. Da gucken Sie mal auf die Homepage, die ist verlinkt bei uns, da gibt es, da können Sie sich ein bisschen orientieren. Natürlich gibt es auch für dieses Jahr ein Motto, darüber wollte ich alles gerne reden. Das denke ich aber, das ist so gut dokumentiert im Internet, das können Sie dann einfach auch selber mal gucken. Worüber ich jetzt mit Ihnen sprechen möchte, ist, wie sie diese große Gemeinde oder diese Gemeinden führen wollen. Wenn man das jetzt mal dieses Leuchtturmprojekt nennt, hat sich ja nichts geändert. Nach der Berufung habe ich sie gefragt, ich möchte das Evangelium leben. Daran hat sich ja nichts geändert. Jetzt sind sie aber ja mit wahnsinnig vielen Menschen konfrontiert. Die können sie ja nicht von Tür zu Tür alle einzeln besuchen gehen. Also wie versuchen Sie das im Moment? Lange Rede, kurzer Sinn.
Ich bin's ja nicht allein, sondern ich arbeite im Team. Und das bedeutet mit einem zweiten Priester, mit dem ich auch in Wohngemeinschaft schon viele, viele Jahre, schon über 2 Jahrzehnte zusammenlebe. Und dann haben wir noch 2 Diakone und 2 Gemeindereferentinnen.
Macht 6 Leute.
6 Leute. Wir sind das Team für den großen Pastoralverbund mit ungefähr 10.000 katholischen Glaubenden. Und wir haben uns die Arbeit schon aufgeteilt. Jeder steht für verschiedene Bereiche auch. Meine Fähigkeit ist einfach wirklich, mit Menschen sein zu können, auch die am Rande stehen, die aber total gute Ideen haben und die dann zu fördern und zu loggen. Und ich habe das für mich auf so ein doppelpunktiges Modell zu bringen versucht. Und zwar, es braucht immer einmal einen ganz tiefen Erfahrungsraum. Es braucht so einen Raum, wo ich anfange zu brennen, so eine Brennkammer oder wie ich das immer auch sagen soll. Und da haben wir ganz viele Projekte. Also ich fahre dieses Jahr wieder mit einer Männercrew, mit einem Profi-Camp nach Sarajevo, wo wir eine Woche gemeinsam leben auf der Grundlage des Evangeliums. Mit Jugendlichen machen wir eine Firmenvorbereitung, wo wir das Motto setzen werden, Carmen schafft Nachbarschaft. Dann mit Asylanten arbeiten wir sehr viel, die uns nahe gekommen sind, denen wir helfen. Immer wieder solche Erfahrungsräume, in denen Menschen in eine Tiefe eintauchen, auch jährlich auf einem 3-tägigen Santiago-Weg mit Männern. Und dann passiert immer etwas in den Seelen. Und dann braucht es Netzwerke. Es braucht Netzwerke, in denen der Austausch weitergehen kann und in denen auch Nahrung weitergefunden werden kann.
Also ich kriege so ein Bild, dass Sie, also Sie haben eben gesagt, irgendwo muss es brennen. Also dann Sie sind die Kerze. Also ich brauche ja erstmal etwas, was Feuer macht und einen Brennstoff. Also Sie sind die Kerze, bei Ihnen kann man sehen, es brennt. Jetzt schaffen Sie einen Raum, in dem Sie sagen, du bist auch eine Kerze und versuchen, die Kerze an der Kerze anzuzünden. Dazu nehmen Sie die Camps oder die Pilgerwege, richtig?
Ja.
Und dazu nehmen Sie das Wort. Deswegen geht es um das Evangelium da.
Ja.
Und dann sagen Sie, okay, aber jetzt so eine ungeschützte Kerze, die ich wieder nach Hause trage, die wird ja schnell ausgeblasen. Dann brauche ich noch Räume mit Kerzenständern, an denen Kerzen wieder angezündet werden.
Genau, also Kerzenständer oder vielleicht solche Netzwerke, in denen dieses Licht fließen kann, wenn man dieses Bild mal so brauchen kann, wo die Leute die Kommentare kriegen, wo sie sich ab und zu nochmal treffen, wo sie einfach zusammenkommen. Gestern eine ganz bewegende Beerdigung. Ein 45-jähriger Mann, einer, der mit uns gepilgert ist, fällt um und ist tot. Hinterlässt wirklich eine ganz schwere Situation. Alle Pilgerbrüder sozusagen waren da. Und ganz viele, die mit denen befreundet sind, die sehen wir nicht in der Kirche. Die lassen sich aber immer von diesem Leben wieder anrühren. Und das ist für mich das Entscheidende. Die müssen nicht alle in die Kirche kommen, sondern in der Kirche mit den Menschen, die da sind, bete ich für die alle. Und das wissen die auch. Aber an solchen Punkten kommen wir zusammen, teilen dann das Leben und das Leiden auch und auch die Freude. Und ich merke, wie sich für mich mehr und mehr so ein neues Kirchenbild oder so eine Gestalt von Kirche entwickelt. Es gibt diese herkömmlichen Gemeinden, die, glaube ich, ganz wichtig sind, dass sie weitergehen und weiterleben. Es gibt aber viele Leute auch, die sagen, da finde ich nicht meinen Ort. Ich finde meinen Ort aber in solchen Netzwerken, wo dieses Leben pulsiert. Und dieses Leben, was in den Netzwerken drin ist, bringe ich aber auch immer wieder in die Pfarrei, dass die Leute voneinander mitkriegen und verbunden sind.
Aber wenn es dieses Leben, Sie haben gesagt, Sie brauchen Netzwerke, in denen dieses Leben pulsiert. Ich sage das mal mit meinen Worten, ich brauche Menschen und Strukturen, in denen ich merke, in denen ich die Freude, in denen all das, von dem Sie erzählt haben, in dem ich das fühlen kann. Ja. Erst wenn ich das fühlen und kann, dann kann überhaupt was passieren. Also darum geht es doch.
Ja.
Also das ist doch das eigentlich sogar das Einzige, worum es geht, oder?
Also würde ich voll bestätigen, weil ich glaube, wenn ich einmal diese Fülle und diese Freude erfahren habe, dann will ich da weitergehen, weil ich wäre ja schon blöd, wenn ich das wieder verlieren würde.
Mein Olfacker, das soll das Schlusswort sein. Ich wäre ja schön blöd, wenn ich diese Freude wieder verliere. Das tacker ich jetzt über diese Sendung drüber. Und ich wünsche Ihnen, dass es Ihnen gelingt, noch ganz, ganz vielen Menschen diese Freude einfach weiterzugeben, ins Herz zu säen, so wie das Hans Stapel mit Ihnen gemacht hat. Und ich danke Ihnen, dass Sie heute Morgen früh aufgestanden sind, um bei uns zu sein und uns davon erzählen zu können und dann den weiten Weg auch wieder zurücknehmen gleich. Und ich danke Ihnen, dass Sie zugehört haben. Und ich hoffe sehr, dass wir sozusagen jetzt mal durchs Radio ein bisschen Feuer weiterreichen. Darf ich Ihre Kerze anzünden? Machen Sie es gut, Angela Krumpen.